Hallo meine lieben Live-People, willkommen zu diesem neuen Video und diesem neuen Podcast und einem Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, für das ich keinen besseren Zeitpunkt hätte finden können, um darüber zu sprechen, nämlich ich bin ein riesen Toy Story Fan. Ich liebe diese Idee einfach, was wäre, wenn Spielzeuge lebendig wären? Was wäre, wenn? Für dieses Konzept gibt es ein ganz bekanntes Animationsstudio, nämlich Pixar. Die haben schon diverse What-If-Szenarien Wirklichkeit werden lassen. Man muss aber auch sagen, Toy Story ist mit Abstand das philosophischste Werk von ihnen. Denn als lebendiges Spielzeug ergeben sich diverse Fragen. Wer bin ich? Wozu existiere ich überhaupt? Wie funktioniert meine Welt? Und was wird aus mir? Wie sieht meine Zukunft aus? Was ist der Sinn meines Lebens? Toy Story begeistert mich seit jeher. Ich finde die Idee super spannend, vor allem, weil Toy Story nicht das erste Medium und auch nicht das letzte Medium ist, das diese Idee der belebten Spielsachen aufgreift. Und es zeigt sich, die Idee ist uralt. Und wir gehen heute dem nach, woher diese Idee eigentlich ursprünglich stammt. Woher stammt die Idee von Toy Story? Und warum habe ich das Jahr 1816 dabei im Verdacht? Doch zunächst, was wissen wir eigentlich über Toy Story? Was ist die tiefere Bedeutung des Universums? Wir wissen vieles allerdings nicht, woher die lebendigen Spielsachen stammen und warum sie eigentlich lebendig sind. Wir wissen, dass sobald sie einmal im Spielzeugladen gekauft worden sind und aus ihren Verpackungen gerissen worden, dass sie so einen Matrix-ähnlichen Moment erleben. Als würden sie aus der Matrix erwachen und plötzlich in der Realität sein und erstmal über einen schwierigen, langwierigen Prozess verstehen, dass sie nicht die Originale aus ihren Universen sind, sondern nur Spielzeuge, nur Abbilder sind. Die Spielsachen führen ein verborgenes Leben im Schatten. In der Gegenwart von Menschen, Erwachsenen oder Kindern sind sie tot, quasi ausgeschaltet. Ihre Aufgabe besteht darin, dass Kinder mit ihnen spielen. In ihrer Freizeit wiederum sind sie lebendig und können tun, wonach ihnen der Sinn steht, solange sie nicht dabei erwischt werden. Das scheint die wichtigste Regel von allen zu sein, selbst wenn sie auch mal in den Toy Story Filmen gebrochen wird. Sie teilen sich die Welt mit den Menschen. Das hat für sie zwei Dinge zur Folge. Erstens, alles ist überdimensional groß und eigentlich ist auch alles extrem gefährlich. Was ihre Überzeugungen angeht, so sehen sie sich gewissermaßen als Anhänger einer Religion, in der Kinder Götter sind. Sie sind Sklaven, sie sind Roboter mit Vernunft, ohne zu wissen, warum sie überhaupt mit dieser ausgestattet worden sind. Sie sind allerdings nicht nur Entertainer, sie betrachten sich gewissermaßen auch als die Zweiteltern ihrer Kinder, möchten sich um sie kümmern, möchten sie auf den richtigen Weg bringen, möchten sie glücklich sehen. Allerdings nur bis diese erwachsen sind, womit Spielzeuge in eine von zwei Phasen stolpern, nämlich entweder eine komplette Sinnlosigkeit oder eine Phase, in der sie eine neue Aufgabe suchen müssen, also quasi über ihren Sinn hinausleben, ihren ursprünglichen Sinn. Es gibt zwei letzte Theorien, die ich sehr interessant finde bezüglich Toy Story, nämlich die Erklärung, wie es da überhaupt dazu kommt, was wir auf dem Bildschirm sehen. Einerseits könnten die Spielzeuge nur eine Metapher sein, nämlich für Andys Mutter, die einen Scheidungsprozess durchlebt und dann einen neuen Mann kennenlernt. Nach dieser Theorie von dem Reddit-User EatBooks, der diese 2013 geäußert hat, würde demnach Woody den alten Vater repräsentieren, also den biologischen Vater, und Buzz den neuen, coolen, angeheirateten Stiefvater. Nach dieser Theorie hat sogar Sid eine zusätzliche Bedeutung, nämlich es handelt sich dabei gar nicht um Sid, das Nachbarskind, das alles zerstört, sondern um eine Version von Andy, wie es ist, wenn er halt ohne Väter aufwächst. In diesem Albtraum sind die beiden Spielsachen gefangen, bis sie sich eben zusammenraufen und die Geschichte ändern. Das andere ist auch sehr interessant, dass das alle Pixar-Filme sich in ein und derselben Universum, in ein derselben Timeline befinden, nämlich von der Steinzeit bis in die Zukunft in der Moderne und demnach gewissermaßen die Spielzeuge in Toy Story nur Vorversionen von Wall-E sind, von den Cars sind, die später über den Planeten rasen. Allesamt aus demselben Unternehmen stammen, nämlich BNL. Das sehen wir tatsächlich in einer Szene, dass die Batterien von Buzz von BNL sind und BNL ist auch dasselbe Unternehmen, das sowohl den Planeten verschmutzt hat und auch diejenigen sind, die den Planeten währenddessen aufräumen. Über den Zweck, sagt John Growney nur, könnte es sein, dass diese Spielzeuge dazu dienen, halt die Menschen auszuspionieren und auch Daten zu sammeln, sich vor allem um die Kinder zu kümmern, während die Erwachsenen gerade nicht da sind. Wenn wir uns aber mit den Ursprüngen von Toy Story beschäftigen wollen, müssen wir 7 Jahre zurückgehen, nämlich in das Jahr 1988, wo der allererste Pixar-Kurzfilm erschienen ist, nämlich Tin Toy, der gewissermaßen auch eine Vorbereitung für Toy Story Story gewesen ist. Ursprünglich wollte Jen Lasseter eigentlich ein 30-minütiges Weihnachtsspecial mit seiner Figur produzieren, aber Disney hatte die Idee, doch daraus einen gesamten Film zu machen, und damit kommen wir zu Toy Story. Was interessant zu wissen ist, dass John Lasseter, der Regisseur von Toy Story, schon mal bei Disney gearbeitet hat, dort aber gekündigt und entlassen worden ist, als er nämlich an einem anderen Projekt gearbeitet hat, nämlich an der tapfere kleine Toaster, der auf einer Kurzgeschichte von Thomas Dish basiert aus dem Jahr 1986. Das war Disney aber damals noch viel zu teuer mit CGI-Effekten, hat das Projekt fallen gelassen. Hyperion Pictures waren die nächsten, die sich dran gesetzt haben, und das war dann ein sehr traditioneller Zeichentrickfilm, der aber auch schon diese interessante Thematik nämlich aufgreift von belebten Gegenständen. Hier haben wir es mit einem Toaster zu tun, mit einem Staubsauger, mit einer Lampe. Wie alt ist die Idee der lebendigen Spielsachen? Es ist kein Zufall, dass wir dafür tatsächlich auch in das Zeitalter zurückkehren müssen, als Spielzeuge überhaupt so geworden sind, wie wir sie heute kennen. Natürlich haben Menschen immer schon Spielsachen gehabt, aber dass sie so produziert worden sind zu diesem Zweck, nicht nur einfach nur irgendwie zusammengebastelt worden sind, sondern dass sie wirklich produziert worden sind, das ist eine Idee, die aus dem 19. und 18. Jahrhundert stammt. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Idee belebter Spielsachen aus dieser Zeit stammt. Zwei wichtige Schritte sind dafür notwendig. Erstens, wir haben das Zeitalter der Aufklärung. Alte Konzepte werden über Bord geworfen. Wir haben ein aufstrebendes Bürgertum. Menschen haben mehr Geld. Menschen haben damit auch mehr Zeit. Das Verständnis von Kindern hat sich über die Zeit geändert. Es sind jetzt nicht mehr nur kleine oder junge Erwachsene, die mit in den Arbeitsalltag integriert werden. Nein, man lässt ihnen jetzt auch eine besondere Wahrnehmung zukommen und kümmert sich auch um ihre Bedürfnisse. Das Kind in dieser Zeit bekommt eine ganz andere Stellung. Und dadurch bietet sich natürlich auch eine gesamte Wirtschaft herum an. Denn Spielsachen, die ursprünglich nur für reiche Kinder gedacht waren, die halt hergestellt worden sind, kamen jetzt in die Mengenproduktion. Ich würde hier noch nicht von einer Massenproduktion sprechen, aber es war typischer, Spielsachen für Kinder zu produzieren. Und auch deswegen ist es interessant, dass genau in diesem Zeitalter, diesem 19. Jahrhundert, auch die ersten Geschichten aufgekommen sind, die sich damit auseinandergesetzt haben, Geschichten über Spielsachen zu erzählen und vor allem auch Spielsachen, die lebendig werden. Ich möchte hier drei Geschichten kurz ansprechen, wobei die dritte für mich die wichtigste ist. Natürlich Pinocchio aus dem Jahr 1881, der Holzpuppe, die ein lebendiger Junge wird. Dann haben wir 1838, also nochmal 50 Jahre zuvor, der tapfere Zinnsoldat von Hans Christian Andersen. Auch eine sehr, sehr, sehr inspirierende, sehr traurige Geschichte eines Zinnsoldaten, der mit seinem geliebten Spielzeug zusammenkommen möchte. Und jetzt müssen wir nochmal 20 Jahre zurückgehen, nämlich in das Jahr 1816, zum Nussknacker. Im Originaltitel Nussknacker und der Mäusekönig von E.T.A. Hoffmann. Das werden viele von euch eher aus dem Tschaikowski-Ballett kennen, aber ursprünglich stammt diese Idee von E.T.A. Hoffmann, einem deutschen Autoren, der sehr viele romantische, aber auch unheimliche, aber auch Kindergeschichten geschrieben hat. E.T.A. Hoffmann war zu der Zeit so ein bisschen der Christopher Nolan. Das super Spannende an Nussknacker und der Mäusekönig ist, das ist eine super, super interessante Geschichte, die mit Realität und Traum spielt, mit Kindheit spielt, auch mit Spielsachen spielt, sich auch ein bisschen mehr mit Spielsachen auseinandersetzt, und deswegen ist sie sehr interessant in den Kontext zu Toy Story zu setzen. Während wir in Toy Story immer noch nicht wissen, warum die Spielsachen belebt sind, sind es jetzt Mini-Roboter, sind es nur Metaphern, ist es interessant, weil es bei der Nussknacker so ein bisschen Alice im Wunderland mäßig ist. Es ist schwierig zu sagen, ob sie wirklich lebendig sind oder nicht. Da lässt E.T.A. Hoffmann uns im Unklaren. Ganz kurz die Geschichte von der Nussknacker zusammengefasst für euch. Marie und ihr kleiner Bruder bekommen zu Weihnachten von ihrem Patenonkel Drosselmeier diverse Geschenke geschenkt. Der ist in seiner Freizeit auch einfach Spielzeughersteller. Drosselmeier schenkt Marie einen Nussknacker, und Marie fängt dann an, so ein bisschen Sympathie für diesen Nussknacker zu empfinden, der an sich hässlich aussieht, aber letztendlich findet sie ihn auch doch irgendwie interessant. Und ab dem Punkt fängt sie an, nachts irgendwelche solche Fantasiegeschichten zu spinnen, dass sie das Gefühl hat, wenn sie nachts aufsteht, dann plötzlich in einem Krieg zu sein zwischen dem Nussknacker und einer Mäusearmee. Sie verletzt sich dabei, stößt in einen Glasschrank, und am nächsten Morgen sind die Eltern verwirrt, wovon sie redet, und Drosselmeier legt noch mehr Feuer für ihre Fantasiegespinste, nämlich erzählt ihr die Vorgeschichte des Nussknackers, dass das an sich kein Nussknacker ist, sondern ein Mensch, den ein Nussknacker verwandelt worden ist. Und nun gibt Drosselmeier am Krankenbett bei Marie, sagt er zu ihr, dass es ihre Aufgabe und Bestimmung ist, den Nussknacker gewissermaßen von seinem Fluch zu heilen. Und jetzt kommt ein super weirder Twist noch mit in die Geschichte rein. Die beiden begeben sich ins Reich der Puppen. Also Marie schrumpft auf Puppengröße und reist mit dem Nussknacker ins Puppenreich, da wo er ursprünglich herstammt. Das ist so ein Schlaraffenland voller Karies und Süßigkeiten, wo sie letztendlich auch bleibt und ihn heiratet. Man kann sich hier noch diverse Dinge angucken von der Bedeutung her, denn der Nussknacker ist auch eine Kritik an der Gesellschaft, denn die Gesellschaft ist halt unglaublich konform, alle haben sich an Regeln zu halten, alle sollen das tun, wofür sie bestimmt sind. So ein bisschen eigentlich, dass sich Erwachsene auch wie Spielsachen verhalten müssen, eben wie Roboter, dass sie nur zu einem bestimmten Zweck gemacht worden sind. Und dass diese Spielsachen gewissermaßen auch eine Metapher oder ein Spiegel sind, eben so Mini-Erwachsene darzustellen, die mit ihren Rollen hadern. Und E.T. Hoffmann möchte uns dazu antreiben, aus unseren Rollen eben auszubrechen und die Freiheit zu suchen, egal was es letztendlich auch kostet. Worum geht es letztendlich in Toy Story und der Nussknackerprinz, jetzt mal unabhängig davon, dass das zwei ganz tolle Werke sowohl für Erwachsene als auch für Kinder sind? Es geht in beiden Werken um das Erwachsenwerden. Es geht darum, dass wir die Kindheit feiern und genießen und dass wir uns dessen bewusst sind, dass sie halt irgendwann endet. Und es geht in beiden Werken um das Verabschieden einer Kindheit, um das Festhalten an einer Kindheit. Und deswegen, ich hatte erwähnt, dass es dieses Schlaraffenland in der Nussknackerprinz gibt. Das gibt es tatsächlich auch in Toy Story. Das sehen wir einmal, nämlich in Toy Story 3, richtig Wirklichkeit werden, nämlich das Land der Fantasie, das Land der Abenteuer, die das Kind eben entspinnt, in denen dann die Spielsachen lebendig werden. Und sobald die Herrschenden dieses Landes, dieses Reiches erwachsen werden, dann haben auch die Bewohner und Bewohnenden dieses Landes keine Aufgabe mehr und kämpfen und setzen sich dafür ein, dass diese Kindheit bleibt, dass sie bestehen bleibt, dass sie nicht vorbeigeht. Es ist aber auch wichtig, was macht Kinder zu Kindern, jetzt mal unabhängig davon, dass sie klein sind. Es ist diese Fähigkeit, sich für Dinge zu begeistern, es ist Dinge neu zu betrachten, Fantasie zu haben, kreativ zu sein. Das ist das, was Kinder eben ausmacht. Und diese Fähigkeit, die verschwinden nicht. Also selbst wenn wir erwachsen werden, wir sind immer irgendwie noch Kinder. Und daran sollen uns Spielsachen erinnern, können immer noch mit ihnen spielen. Das Kind in uns, diese Fähigkeit ist halt immer noch. Sie ist immer noch da. Wir können jederzeit, wenn wir wollen, immer noch dieses Spielzeugland von damals erschaffen, wenn wir wollen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen Startschwierigkeiten geben, aber es ist immer noch da. Man kann es noch. Man kann noch Kind sein. Das ist dasjenige, was ich denke, worum es in Toy Story und der Nussknackerprinz geht. Zuletzt möchte ich euch eine unglaublich gute Empfehlung mit auf den Weg geben, da ich nämlich nicht weiß, ob ihr E.T. Hoffmann, Nussknacker und der Mäusekönig, wenn ihr gerade in Weihnachtsstimmung seid und vielleicht auch ein bisschen auf die Ursprünge von Toy Story zurückgehen wollt, warum sind Spielsachen lebendig und was hat das dann letztendlich zur Folge? Ihr könnt das in der originalen Reklamausgabe lesen. Ich empfehle euch aber, und das ist meiner Meinung nach die beste Verfilmung von der Nussknacker, ist eine kanadische Produktion, tatsächlich nicht Disney, sondern aus dem Jahr 1990, der Nussknacker-Prinz, ein Zeichentrick. Film. Den könnt ihr weder auf DVD, Blu-ray oder VHS finden. Das ist mittlerweile eine Rarität. Den findet ihr auch nicht auf irgendeinem Streaming-Dienst, aber es gibt ihn im Internet zu finden, wo ihr ihn tatsächlich schauen könnt. Und das kann ich euch wärmstens empfehlen, weil dieser Film auch sehr original bleibt. Tschaikowskis Ballett hat die Geschichte schon sehr krass runtergedampft, sehr verharmlost. Diverse andere Verfilmungen haben die ursprüngliche Geschichte verharmlost, weil sie auch unglaublich düster eben auch ist. Dieser Film bleibt der ziemlich original und ist meiner Meinung nach eigentlich auch einer der besten Weihnachtsfilme und auch einer der besten Verfilmungen dieses originalen Stoffs. Das sind meine Gedanken zu Toy Story, dass es seinen Ursprung im Jahr 1816 gefunden hat. Ich wünsche euch alles Gute und viel Freude damit, mit diesen Empfehlungen, mit diesen Gedanken und lasst mich dran teilhaben, wie ihr zu Toy Story steht, was ist die größere Bedeutung, was ist die Bestimmung und was denkt ihr über Toy Story 5, der bald kommen soll. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. In Life, das Leben, Embrace, das Chaos und haut rein. Tschüss.